Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber sitzt diesmal nicht Michael, der sitzt nämlich neben mir auf unserer Couch. Mir gegenüber sitzt Chris Becker vom Projekt Doppeleinhorn. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung.
Ja, hallo bei euch. Sehr schön habt ihr es hier.
Genau, wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir wollen nämlich das Projekt Doppeleinhorn mal näher vorstellen. Ja. Und das Ganze findet statt im Rahmen der Aktionstage Netzpolitik und Demokratie der Landeszentralen für politische Bildung. Und die Bundeszentrale hängt da auch noch dran. Vielen Dank, dass wir da mitmachen dürfen. Und genau, wenn das heute anders klingt, wenn das Ganze etwas anders ist, liegt das daran, dass wir gesagt haben, wir stellen ein Projekt vor, das auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und dann müssen wir die Folge auch genau auf diesen Netzwerken denn präsentieren. Und deswegen sind wir auch live auf Instagram jetzt gerade. Unsere liebe Kollegin, die Caro, hat die Kamera in der Hand und wird nachher auch eure Fragen gerne weitergeben. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr jetzt bei Instagram live zuschaut, eure Fragen zu stellen an uns, wenn ihr Fragen zur Unionsstiftung habt oder wenn ihr Fragen an das Projekt Doppeleinhorn, an Chris Becker habt, dürft ihr die jederzeit stellen.
Ich stelle Rede und Antwort.
Genau, und Michael und ich haben uns natürlich auch ein paar Fragen überlegt. Und wir fangen vielleicht einfach mal mit dem Grundlegenden an. Chris, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
Ich bin Chris Becker, war bis vor Corona hauptberuflich Musiker, habe im Rahmen des Musikerseins mehrere Partnerschaften an Schulen ohne Rassismus, Schule mit Courage angenommen und pflege da auch langjährige Beziehungen inzwischen hin. Mhm. Und mir ist schon immer irgendwie im Sozialarbeitsbereich, sage ich mal, auch in der Jugendpflege und der Jugendarbeit, war ich irgendwie immer mit dabei. Und dann lag es sehr nahe, als dann eben jemand fürs Doppeleinhorn gesucht wurde, mich dort zu bewerben. Und dankenswerterweise darf ich seit Februar 2021 die Projektleitung beim Doppeleinhorn machen, genau.
So, und jetzt ist die ganz große Frage, was ist eigentlich das Doppeleinhorn? Einhorn wissen wir alle, aber was ist ein Doppeleinhorn?
Ein Mysterium. Ein Mysterium. Eigentlich ist es schade, dass es das Doppeleinhorn geben muss, aber okay. Gott sei Dank gibt es es inzwischen. Ja, das Doppeleinhorn ist ein Fantasiewesen aus einer Welt voller Harmonie und Respekt. Und das Doppeleinhorn fühlt sich dort sehr, sehr wohl, muss aber in unserer Gesellschaft leider, speziell im Social Media, ganz oft auf eben nicht diese Harmonie stoßen, sondern Disharmonie, eben Streit, Hate Speech. Und das Doppeleinhorn hat, wie der Name schon sagt, eben zwei Hörner, die einfach symbolisieren sollen, wir stehen für Meinungsfreiheit, das heißt freie Meinungsäußerung, aber immer mit Respekt auf dem demokratischen Weg. Das heißt also ganz konkret, das Doppeleinhorn, das Projekt, als auch die Symbolik an sich setzt sich dafür ein, dass du deine Meinung frei äußern darfst und zwar immer und überall, aber du sollst es so tun, dass du niemanden damit in irgendeiner Form verletzt oder irgendwie einschränkst. Genau. Und wir sind eben mit dem Projekt im Social Media hauptsächlich unterwegs, vor allem, oder ich sag mal, die letzten beiden Jahre vermehrt eben natürlich, ist der Fokus ist so ein bisschen verrückt, eben ins Social Media rein, wobei man natürlich heute, weil sich ganz viel eben im Social Media abspielt, natürlich da auch nicht mehr entfernen kann von, genau. An sich das Projekt seit 2017 dort entstanden, auch mit Michael.
Genau,
ja, war eine lustige Gründungsvater Zeit. Gründungsvater eigentlich.
Ja, so ein bisschen.
Ja. Dann erzähl mal, Michael, wenn du mit dabei warst, was war denn die Idee dahinter?
Ja, also die Idee war, was im Bereich Demokratie zu machen, Demokratieförderung, etwas gegen Hate Speech im Internet. Und das hat ganz langweilig angefangen. Also der Projektträger ist ja das Mediennetzwerk und Kooperationspartner die Landesmedienanstalt. Ich habe damals bei der Landesmedienanstalt gearbeitet. Direktor war der Uwe Konrad, heute Oberbürgermeister. Und wir haben uns überlegt, was können wir für ein Projekt machen. Und wir wollten auch was an Schulen machen mit jungen Leuten. Mhm. Und dann kam tatsächlich Uwe irgendwann um die Ecke und hat gesagt, ich habe ja drei Töchter, die sind oder waren damals noch ein bisschen kleiner als heute. Und die mögen das Einhorn oder mögen Einhörner. Und ja, das ist so ein Trend, der damals auch durchs Internet gegeistert ist.
Bis heute eigentlich, ne?
Bis ja, heute, genau. Und da hat der Uwe gesagt, lass uns doch ein Doppel-Einhorn machen. Wir haben da einen jungen Grafiker gefunden, den Julian, der damals an der HBK studiert hat. Der hat das grafisch sehr schön umgesetzt und das hat uns alle sehr gut gefallen. War ein bisschen verrückt, um sowas als Behörde, muss man ja sagen, auf den Weg zu bringen. Aber ja, irgendwie fand es jeder lustig und es war auch ein anderer Ansatz, mal das Thema Demokratieförderung Jugendlichen nahe zu bringen. Und ja, bis heute gibt es das Projekt, das macht einen auch ein bisschen stolz und ich würde sagen, es ist auch ein Erfolgsprojekt, das dann von verschiedenen Leuten weitergetragen wurde. Also heute macht es ja Chris als Projektleiter und ja, ich finde es immer noch super. Und damals hatten wir auch diese Doppel-Einhorn-Pausen, also wir sind tatsächlich an die Schulen gegangen. Und die Schülerinnen und Schüler haben dann auch das Thema Cybermobbing und Respekt im Internet behandelt. Und das haben jetzt nicht irgendwelche Lehrer oder langweiligen Leute wie ich gemacht, sondern halt Influencer. Also die, die Influencer aus dem Saarland, die haben mal mit angespannt, zum Beispiel Pascal Capes oder den Schosch von Ungekocht genießbar, also Dennis Keller, die sind dann an die Schule gegangen, haben dort einen Workshop gemacht. Es gab noch eine Musikdarbietung in der Pause, also das war immer eine coole Sache, muss ich sagen.
Du sprichst so eine Vergangenheitsform.
Gibt's immer noch.
Natürlich.
Ja, genau. Also, jetzt
also das, Corona, ist natürlich auch, das ist natürlich auch der Fokus, dass wir wirklich an saarländische Schulen gehen und dort einfach Schüler über die Ursachen und die Folgen von Rassismus, von Hassrede, von Unzufriedenheit aufklären und einfach ihnen auch mal versuchen, verschiedene Blickwinkel ein bisschen zu geben. Wie kommt es denn überhaupt dazu und was sind die Folgen später auch? Weil man macht ganz schnell mal unüberlegt irgendwas, das ist jedem von uns schon passiert, jetzt nicht bezogen auf Hassrede oder was weiß ich, ja, rassistische Äußerungen oder so, aber grundsätzlich, man macht irgendwas und ist in dem Moment nicht ganz achtsam und dann kann das unter Umständen bei irgendjemand anderem einen unfassbar langen Nachhall haben und das kommt immer wieder als eine Feedbackschleife und das will man ja möglichst vermeiden, weil schlussendlich willst du später irgendwann mal dich zufrieden zurücklehnen und sagen, hey cool, alle Menschen, die ich berührt habe im Leben, habe ich immer positiv berührt und eben nicht in schlechter Erinnerung bleiben. Ne? Das ist so das Ding. Ich glaube, damit gehen wir auch so ein bisschen raus. Und zum Beispiel morgen ist wieder ein Schulbesuch in Wartgassen.
Okay,
genau. Cool. Das heißt, morgen kommen wir nach Wartgassen und werden dort mit Influencern eben halt wieder vor Ort in der Schule sein. Und es ist wirklich so, es ist halt was anderes, wenn es ein Lehrer sagt, Eltern sagen oder wenn es halt irgendjemand sagt, zu dem man vielleicht aufschaut, weil man ihm im heute Social Media folgt. Früher wäre das halt jemand gewesen, keine Ahnung, was der Sylvester Stallone oder so irgendwie oder
ihren
Schwarzenegger für die Fitnessleute, die Bodybuilder ist. Das sind so die Influencer natürlich heute. Das ist Berufsziel ja heute von vielen Jugendlichen, ja. Und klar, und dann kriegt das eine ganz andere Gewichtung und dementsprechend wird das auch ganz anders wahr und ernst genommen. Ja. Und wir haben gemerkt, dass wir nach einem halben Jahr teilweise immer noch Nachrichten über Social Media bekommen, beispielsweise auf Instagram und dann da Schüler schreiben, hey, ihr wart bei uns an der Schule, ich wollte nochmal Danke sagen, heute gab es eine Begegnung und das erste Mal habe ich mich getraut, mal was dagegen zu sagen, also ich bin couragierter als zuvor. Das heißt, es passiert wirklich, es bleibt wirklich was hängen, die melden sich und auch dieses Erfolgserlebnis, das sie dann selbst haben und genau das ist es. Also schlussendlich, wenn irgendjemand zuhört, der sehr viel Einfluss hat, der vielleicht auch sagt, wir möchten das Projekt unterstützen, wir müssten eigentlich immer zweimal an Schulen gehen. Einmal, um es überhaupt bekannt zu machen, um dieses Pflänzchen zu setzen und dann ein halbes Jahr später nochmal, um zu schauen, ist Zustand damals, ist Zustand heute? Was hat sich verändert? Ja. Dass wir wirklich sehen können, wow, da sind Schüler heute. Ne?
Ja, das wäre jetzt auch was mich vielleicht interessieren würde, wenn ihr an die Schulen geht und ihr redet mit den Schülern und das wirkt jetzt auf den, also ich bin jetzt mal gemein, das wirkt so ein bisschen so, ja, ihr kommt da hin und erzählt den Schülern, wie Social Media funktioniert, eine Plattform, auf denen die quasi zu Hause sind, wo sie sich viel besser auskennen im Zweifel. Was sind denn die Erfahrungen? Also sagen die, ja, ihr erzählt uns hier gar nichts Neues, das wissen wir alles, oder sind die dann schon manchmal so, okay, so habe ich das noch nie betrachtet? Also wie sind die Reaktionen?
Also die Reaktionen sind unterschiedlich. Also man hat den einen oder anderen, der sich auch für diese Thematik nicht interessiert. Schlussendlich ist es ja so, dass unsere Influencer nicht über das Technische aufklären. Ja. Also wie funktioniert Social Media rein im Technischen. Natürlich gibt es auch da mal den einen oder anderen Trick oder Kniff, wofür dann auch Schüler sehr dankbar sind. Ne? Okay. Aber schlussendlich geht es ja wirklich darum zu vermitteln, wie verhalte ich mich? Ja. Was für einen Wertekatalog lege ich bei mir selbst an? Also was für einen Maßstab an Wertigkeit und Respekt, ja, lasse ich für mich allein, selbst schon mal gelten? Und das ist eigentlich so das, worum es da geht. Also das heißt, schlussendlich, ich kann ja mal kurz beschreiben, wie so ein Schulbesuch abläuft.
Ja, gerne.
Wir kommen also morgens in die Schule, beginnen die erste, in der ersten Stunde mit den Schülern zusammen, stellen uns kurz vor, stellen die Referenten vor, die Influencer vor. Meistens spricht dann noch jemand von der Schule nochmal kurz zu den Schülern. Und dann geht quasi jeder Referent, jeder Influencer mit seiner Klasse, es wird also dann im Klassenverbund bleibt das weiterhin, geht er dann in die Klasse mit rein in der zweiten Stunde und ja, stellt sich dann dort nochmal ganz konkret vor und was er so ein bisschen vorhat, stellt ein paar erste Fragen, um einfach mal herauszufinden, gibt es denn Begegnungen mit Rassismus, mit Faschismus, mit Ausgrenzung, Hate Speech etc., mit Mobbing oder so. Und dann ist meistens auch die zweite Stunde erstmal schon vorbei. Dann empfangen wir die Schüler mit unseren Musikern, die uns begleiten, auf dem Pausenhof oder in der Aula, je nachdem im Foyer der Schule, je nachdem, wie es da, wo es dann eben stattfinden soll, und machen dort ein Pausenhofkonzert. Das heißt, die werden dort musikalisch unterhalten, bekommen ein bisschen mal einen anderen Schultag zu spüren, und das ist dann eben nicht nur für die Schüler, die speziell von uns begleitet werden an dem Tag, sondern für die komplette Schule. Mhm. Und da wird dann auch manchmal ganz gut gefeiert. Natürlich ist es gekoppelt an den ein oder anderen bekannten Song. Und ja, nach der Pause, die dann meistens auch immer ein paar Minuten länger geht als sonst, was dann die anderen Schüler ganz cool, doch deutlich begrüßen, die Lehrer müssen dann meistens zum Einsammeln kommen, machen die da auch engagiert, dann geht's in die dritte, vierte Stunde. In der dritten und vierten Stunde wird dann ganz konkret erarbeitet, was die Schüler zum Beispiel für Probleme haben, ob sie selbst Probleme hatten, ob sie mal Opfer waren oder vielleicht auch selbst mal Mobber waren.
Ja.
Also ganz konkret, es wird da dann auch wirklich versucht, in diesem Raum wirklich einen inneren Raum zu schaffen, in dem sich die Schüler also auch wirklich mal da offenbaren dürfen, wenn sie das wollen oder möchten. Wir haben auch eine Psychologin dabei in unserem Team, die also da auch Klassen betreut und dann eben auch da auf Schüler zugeht. Wir haben auch im Nachgang oft schon mal von Mobbing-Opfern dann geschrieben bekommen, die sich aber halt während des Schulbesuchs nicht getraut haben, irgendwas zu sagen, die wir dann auch an weitere Hilfsstellen verweisen müssen, weil wir da natürlich, wir dürfen das nicht bearbeiten oder können das nicht betreuen im Nachgang.
Ja.
Also gerade wenn vielleicht wirklich ein psychischer Schaden entstanden ist, einfach durch diese Opferrolle, in die man da getränkt
ist. Also ihr trefft auf jeden Fall einen Nerv bei den Schülern.
Das auf alle Fälle. Wir haben wirklich ganz, ganz toll immer wieder Feedback, manchmal direktes Feedback schon, im Unterricht natürlich oder am Ende der, des Aktionstages, aber auch natürlich im Nachgang, ja, teilweise ein halbes Jahr später, ne, wo wirklich Schüler sich melden und sagen, hey, jetzt hat's Klick gemacht, ich habe jetzt verstanden, was ihr damals wolltet, damals war ich nur ein bisschen, Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das Einhorn ist, oder das Doppeleinhorn ist eine kindliche Figur und unsere Jugend wird immer früher reifer. Das heißt, auch da treffen wir vielleicht nicht immer ganz nochmal den Geschmack aller Schüler, je nachdem, was für eine Klassenstufe man ist. Klar. Das bewegt sich meistens zwischen 6. und 8. Klasse.
Okay,
genau. Also
schon relativ früh.
Ja, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, sowas kann nie früh genug anfangen. Ich glaube, sogar im Kindergarten wäre sowas manchmal zwar auf eine ganz eher spielerisch, aber absolut möglich. Das Doppeleinhorn dort schon erscheinen zu lassen, speziell, das wäre eine Kampagne für Saarland, in saarländische Kindergärten kommt das Doppeleinhorn zu Besuch. Mhm. Das kann so eine Figur sein, stellt sich vor, ich bin für eure, für Respekt, ich stehe für Respekt, ich stehe für Gleichberechtigung. Ne? Und wenn es dann in die Grundschule kommt, dann gibt es ein Hausaufgabenheft vom Doppeleinhorn. Früher war das bei mir Uli der Fehlerteufel. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Das ist eine Generation sehr, sehr weit nach hinten raus. Ne? Aber so als Beispiel, das hat mich begleitet über 4 Jahre in der Grundschule.
Ja.
Sowas kann dann später wiederkommen. Das kann später auch vielleicht mal ein Gesicht sein. Das ist so das, was wir momentan ein bisschen erarbeiten. Wir suchen wirklich nach einer Person, die das Gesicht vom Doppeleinhorn werden könnte für ältere Schüler eben auch, vielleicht für Richtung Berufsschule auch da nochmal. Da haben wir schon die ein oder anderen Ideen, auch schon Anfragen gestartet. Mal schauen, was draus wird. Genau. Und schlussendlich, vielleicht gerade noch den Satz, fünfte, sechste Stunde ist dann nochmal, also wir haben zwei Pausen natürlich in der Schule, ja, die zweite Pause ist wieder Hexenbude, Krawall und Remi Demi und fünfte Stunde nochmal, da wird also auch in den Klassen selbst ein kleines Projekt erstellt und das wird dann in der sechsten Stunde vor allen Klassen dann vorgestellt. Cool. Das heißt, auch da müssen oder dürfen Schüler, sollen Schüler raus, sich zeigen, also auch sprechen vor der kompletten Klassenstufe, dass auch da die eine oder andere Herausforderung, aber alleine dadurch passiert schon mal was, dass einfach wirklich Leute, die manchmal so ein bisschen eher die Stillen sind, auf einmal wirklich da sich erkennen, wow, ich bin oft ein Stiller, halt mich eher zurück, vielleicht auch ein bisschen einfach ja da zurückgezogen und erkennen aber da ihre Chance halt auch eben mal wirklich was sagen zu können, was dann auch eine gewisse Wertigkeit hat und das wird dann auch wahrgenommen von den Schülern als wow, das ist doch immer der so und so, der ist immer so ganz ruhig, immer so eher in der Ecke so hinten, graues Mäuslein und die grauen Mäuslein werden da auf einmal bunt und das ist halt genau das, was das Doppeleinhorn machen will.
Aber Michael, du hast das Projekt mit initiiert. Hat sich das denn, wenn du es dir jetzt anhörst, hat sich es verändert zu dem, was ihr damals gestartet habt? Hat sich es weiterentwickelt oder ist es im Prinzip immer noch das, was ihr damals ins Leben gerufen habt?
Also ich glaube, es hat sich schon weiterentwickelt. Also die Doppel-Einhorn-Pause ist deutlich umfangreicher, glaube ich, als wir das damals gemacht haben. Und ja, es ist mit Leben gefüllt. Also das ist ja immer schön, wenn man was initiiert und andere Menschen entwickeln das weiter und Dr. Gerd Bauer, der ist ja auch einer der Gründungsväter des Projektes als Vorsitzender des Vereins, der hat mir erzählt, ihr seid auf TikTok. Das waren wir damals noch nicht, weil es, glaube ich, auf TikTok noch gar nicht gab oder zumindest war es nicht wahrnehmbar. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, weil es ist ja nicht ganz unumstritten, die Plattform. Also wie geht er da vor und was macht das Doppeleinhorn auf TikTok?
Ja, zum einen, wir haben eben auch ein paar Influencer, die regelmäßig Videos aufnehmen zu gewissen Memes, zu gewissen Tönen, eben gewisse Trends einfach halt auch ein bisschen aufgreifen. Das zum einen, aber zum anderen eben halt auch damit thematisieren wollen, speziell rassistische Äußerungen, Hassredeäußerungen, wie man damit umgeht oder wie man auch die vielleicht mal nicht mehr ganz so wertig nehmen kann, dass man sie sich so zu Herzen nimmt und dann wirklich vielleicht daran zerbricht oder irgendwie wirklich einen Schaden davon trägt. Und die Plattform TikTok, die natürlich Number One-Plattform unserer, wenn ich das mal so sagen darf, Zielgruppe ist, also unserer Schülern, sollten wir oder müssen wir halt einfach ebenfalls vertreten sein. Die ist natürlich umstritten, weil keiner weiß, was mit den Daten wirklich passiert. Ja. Aber es passiert halt eben mit den Daten das Gleiche, ob wir nun da sind oder nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, jeder, der sich auf irgendeiner Social-Media-Plattform, egal welches ist, präsentiert und dort ein Profil ausfüllt, gibt gewisse Daten erstmal her. Mhm. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ich glaube, dessen ist man sich bewusst. Wenn du dann halt natürlich speziell bei irgendwelchen Apps vielleicht dich bereit erklärst, dass die auch passiv mithören dürfen oder so irgendwelche Mikrofone freigibst, das ist dann halt die Entscheidung jedes Einzelnen. Aber das können wir ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, man kann dieses den Jugendlichen diesen Raum nicht alleine überlassen, ohne dass sie nicht, wenn sie eben Hassrede ausgesetzt sind, dann auch jemand haben, der sie dabei begleitet, das irgendwie wieder damit umzugehen, sage ich mal. Ne? Mhm. Und deshalb sind wir eben auf TikTok eben auch präsent. Das heißt, wir sind auf allen Portalen präsent, auf Facebook, Instagram, TikTok. Ganz früher waren wir mal auf Twitter, aber Twitter ist so gar nicht mehr das Medium, auf dem Jugendliche sind. Das sind viele Politiker, die Presse natürlich entsprechend. Genau, TikTok. Was machen wir da? Also wir erstellen Videos. Wir haben ab und zu auch mal Live oder Insta-Lives gemacht natürlich. Und diese Videos, die stellen wir da ein und versuchen damit einfach ein bisschen, ja, jeden, so wie er sich davon auch irgendwie natürlich getriggert fühlt, sage ich mal, zu erreichen, um einfach zu zeigen, du kannst mit Hatern umgehen so, dass du daran zerbrichst. Mhm. Du kannst aber auch auf sie zugehen, du kannst aber auch sie ignorieren, aber hate nicht zurück. Im Gegenteil, versuch vielleicht, wenn du nicht weißt, wie du reagieren sollst, einfach den Hashtag Doppeleinhorn drunter zu setzen. Wir gehen wirklich täglich auf Social Media. Mhm. Wir checken täglich, ob es irgendwo Kommentare gibt, wo jemand Hate Speech sieht, mitbekommen hat, nicht weiß, ob er damit, wie er damit umgehen soll, und versuchen dort zu deeskalieren. Wir versuchen dort eben einfach ohne zurückzuhaten, eben nochmal ein bisschen. Also
ihr geht wirklich aktiv als Moderatoren in Kanäle rein und versucht da ein bisschen zu moderieren, nicht, oder ist es eher auf euren eigenen Kanälen?
Also nicht als Moderator, aber wenn zum Beispiel irgendjemand gehatet wurde und er sieht irgendwie, dass irgendwo gehatet wurde und er packt halt den Hashtag Doppeleinhorn drunter und wir scannen halt eben einfach die Social-Media-Kanäle oder einfach Social-Media nach dem Hashtag Doppeleinhorn, dann sehen wir natürlich immer wieder auch mal Bilder von unseren Schulbesuchen, was die Schüler gemacht haben, etc., was wir gemacht haben. Aber wir sehen halt auch, wenn uns jemand markiert, wo es einfach um Hilfe geht. Und das greifen wir dann auf, da gehen wir dann auch mal rein und versuchen zu deeskalieren, versuchen da auch ein bisschen auf, zum einen natürlich auch Verständnis für einen Hater zu haben. Ja. Weil, wenn man es runterbricht, was passiert jemanden oder warum hatet jemand? Da ist eine unfassbare Unzufriedenheit mit sich, vielleicht mit dem Leben, was auch immer. Irgendwo ist ein Defizit. Und dieses Defizit findet einen Ausgleich darüber, dass man sich mit Beleidigung über jemanden erhebt, den man vielleicht sogar bewundert am Ende. Ja. Und schlussendlich, wenn einem erstmal klar ist, dass die Hassrede von jemandem dir gegenüber eigentlich sogar eine Bewunderung ist oder zumindest etwas ist, ich wäre gerne so wie du oder das passt mir ganz und gar nicht, dann bist du in dem Moment an dem Punkt, dass du verstehen solltest, hey, du hast da was ganz Individuelles und das ist halt schlussendlich ja eigentlich das, was wir eigentlich jedem Jugendlichen auch klar machen wollen. Du bist gut so, wie du bist und zwar so individuell und so speziell und so abgefahren und bunt und schräg oder was auch immer. Du bist gut so, wie du bist. Und das nimmt schon mal den ersten Wind aus dem Segel, dass es nicht mehr so schmerzt. Und dann versuchen wir natürlich wirklich zu deeskalieren, auch unter Umständen. Das haben wir auch schon gemacht.
Okay, das klingt sehr, sehr reflektiert. Das klingt sehr, sehr professionell. Bist du, seid ihr in eurem Team dann entsprechend auch ausgebildet in puncto Mediation, vielleicht auch so ein grundpsychologisches Training, dass ihr auch wisst, okay, also gerade diese Sachen auch, die Täter erstmal zu versuchen zu verstehen, das erfordert ja doch ein sehr großes Fingerspitzengefühl. Also habt ihr auch eine Ausbildung hinter eurem Team?
Also wir haben, wie bereits erwähnt, eine Psychologin beispielsweise auch in unserem Team dabei.
Ja.
Die kann uns natürlich gewisse Grundkenntnisse bzw. Grundsachen einfach auch mal natürlich sagen, kann uns das näher bringen. Wir haben keine spezielle Ausbildung, der Rest der Influencer. Ich glaube, da spricht vor allem das Herz. Das spricht das Herz, weil es teilweise selbst Mobbing-Opfer waren, zumindest oder gemobbt wurden, aber halt aufgrund ihres Umgangs und dass sie da halt eben nicht zerstört rausgegangen sind, sondern eben gestärkt, kann da eben ganz, ganz, ganz viel helfen. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube heute, dass man gar nicht so viele Experten braucht, also natürlich ein Grundwerte, Basis muss es immer haben, ne? Eine gewisse Basis. Aber du brauchst keine extrem Experten, wenn Leute, die einen Weg gegangen sind und zumindest ihren Weg erklären können, davon offen und wirklich da die Hosen runterlassen und sagen, ich spreche da offen drüber, so ist es mir ergangen, so habe ich mich gefühlt, so habe ich mich gefühlt auch als Hater. Ja, wir werden im Dezember, jetzt haben wir noch einen Termin, der wurde zweimal schon abgesagt und beziehungsweise verschoben, mit jemandem, der selbst massiv gemobbt hat. Der hat sich also gesagt, er möchte das vor einer Kamera zu einem Interview für unseren YouTube-Kanal eben halt auch kommen.
Okay.
Hat zweimal dann erst nochmal sich zurückgezogen, weil er es ja doch nicht getraut hat, was ich verständlich finde, weil da gehört verdammt viel Mut dazu. Aber für Wahrheit gehört halt immer Mut dazu. Ja? Und wenn du die Wahrheit einfach sehen willst und halt auch einfach bereit bist, die Wahrheit zu suchen, und dann darfst du bei dir anfangen. Und dann darfst du halt auch sehen, ich habe meine Ecken und Kanten, aber die machen mich am Schluss aus.
Ja.
Na, nur mit Ecken und Kanten kommst du halt irgendwen weiter. Ne? Wenn du mit rutschiger, glatter Beschichtung versuchst, einen Eisberg zu besteigen, wird das sehr schwierig.
Das stimmt wohl, absolut. Jetzt gucke ich gerade mal, ob es noch Fragen zwischendurch gibt in Instagram. Okay, dann Michael, hast du noch? Ansonsten habe ich habe noch jede Menge.
Ja, ich habe, also was mich vielleicht mal interessieren wird, da bin ich jetzt bei einem Podcast drüber gestolpert. Also ich habe das nur am Rande wahrgenommen in den letzten Jahren, und zwar das Phänomen Drachenlord. Also das geht ja auch in die Richtung, dass da ein YouTuber so gehatet wird. Also ist das auch Thema bei euch, oder?
Also dass jemand ganz speziell gehatet wird für...
Ja genau, also der Drachenlord ist ein YouTuber aus Franken, glaube ich.
Ich kenne seine Story auch nur am Rande. Also ich weiß, dass er relativ berühmt war auf YouTube, weil er da viele Videos gemacht hat. Ich weiß nicht genau, er hat, glaube ich, gespielt auch, gezockt, aber...
Ja, also so, ich sag mal, ein bisschen unbeholfener junger Mann, der halt sein komplettes Leben gestreamt hat. Also von Brot machen bis hin zu, wie spielt er Videos? Und er wollte immer berühmt werden. Und der wurde dann so ein bisschen unfreiwillig berühmt, weil er auf irgendeiner Meme-Plattform wurde dann oder darüber wurde er bekannt. Und dann ist es wirklich so passiert, also dass die Leute ihn extrem gehatet haben, dass man sich im Netz verabredet hat, um ihm im Netz zu haten. Und da hat er, glaube ich, so einen kleinen Fehler gemacht. Also er hat seine richtige Adresse und seinen Namen verraten auf YouTube. Mhm. Und da sind die Leute wirklich in das kleine Dorf in Franken hingefahren, haben dann geklingelt, andere schlimme Dinge mit ihm veranstaltet, und das hat sich dann extrem hochgeschaukelt. Also das fand ich extrem krass. Und jetzt gibt es einen Podcast von Cui Bono, die auch mal über Ken Jebsen die Serie gedreht haben, die das jetzt beleuchten. Also das also war mir gar nicht so bewusst, dass
es... Wie gesagt, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, dass das irgendwann vor Gericht gelandet ist. Aber wird sowas auch dann in den Schulen thematisiert? Wir kennen die Kids diese Story speziell? Ist das Thema bei denen?
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also ich glaube, bei den Schülern, die wir so treffen oder begleiten, da ist es wirklich so dieses schnelle Ding. Also in den letzten zwei Jahren, also speziell was TikTok oder so angeht, ne? Das ist ja eine Plattform, die extrem schnell ist. Ja. Ich meine, zu der Story an sich, auf der einen Seite denke ich so, oh verdammt, das tut mir total leid, dass sowas passiert, weil es ist immer falsch, jemanden zu haten, nur weil er sich offenbart. Das ist halt auch so das Ding, wo Menschen, oder was Menschen halt oft auch ausnutzen, ne? Wenn du naiv bist, dass, oder diese kindliche Naivität vielleicht dir beibehältst, was unfassbar harmonisch ist, wenn man mit jemandem, der eben so ist, irgendwie zusammenarbeiten möchte oder was machen möchte. Da kann man großartig zusammenarbeiten, aber es gibt halt auch immer wieder auf der anderen Seite Menschen, die sowas ausnutzen, und zwar massiv, die dich dann auf deine Kosten lustig machen, bereichern oder was auch immer. Ne? Ich denke, ein Mensch, egal welchen Alters, ne? muss sich einfach im Klaren sein, wenn du heute in Social Media gehst und dort dich anmeldest. Es gibt diesen Satz, das Internet vergisst nicht oder vergisst nie. Leute machen sich Sicherungskopien, Screenshots oder sonstige Geschichten. Es werden Memes. Sowas hält sich, es ist unmöglich, glaube ich, sowas komplett zu löschen. Wenn du dich irgendwo anmeldest, musst du dir im Klaren sein, dann ist das, was du tust, für jeden sichtbar. Und wenn es da draußen Menschen gibt, die nicht gelernt haben, dass der Mut von anderen, sich zu zeigen, weil es gibt ja immer die Betrachterseite und die Macherseite, dann musst du dir im Klaren sein, dass die vielleicht haten, weil sie selbst nicht den Mut haben, eben die Macherseite, den Aufwand, auch vielleicht Hosen runterlassen, was auch immer das Thema ist. Und wenn du halt wirklich dein Leben preisgibst, dann kann es halt einfach auch sein, dass sich jemand darüber lustig macht, dass jemand das gegen dich verwenden will oder verwendet. Und dann sage ich einfach nur, dann mach dir klar, dass du mutig warst und das getan hast und dass du ein Macher bist. Punkt. Das wäre mein Statement dazu. Aber man muss sich halt im Klaren sein.
Ja.
Wenn du im Social Media bist, dann wirst du gesehen. Zwangsläufig.
Ja, absolut.
Das, was du preisgibst, das...
Ja. Ihr habt ja als Projekt, das Doppeleinhorn, hat ja auch schon Hate abbekommen oder bekommt wahrscheinlich täglich Hate ab.
Immer wieder, ja.
Ganz am Anfang gab es einen Kommentar im Magazin Cicero von Alexander Kissler, Journalist bei der Neuen Züricher Zeitung. Und der hat gesagt, ihr würdet im Namen der Meinungsfreiheit bestimmte Meinungen einfach ausschließen. Also er sagt dann, Zitat, das Zornige, das Irrende, selbst das Hassende meinen ist von der Meinungsfreiheit, von Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht geschützt. Und ihr würdet das quasi ausklammern wollen. Was sagt ihr zu dieser Kritik?
Also Kritik gibt es grundsätzlich, ja, weil natürlich das Projekt auch von Bundes- und Landesgeldern gefördert ist und finanziert ist. Und es gibt immer jemanden, dem etwas nicht passt, der das vielleicht nicht für nötig oder für wichtig hält, dass Aufklärungsarbeit stattfindet, gerade dort, wo eben auch unsere nächste Generation sich aufhält. Und diese nächste Generation, das ist die Zukunft von morgen, das sollen die sein, die später mal dieses Land weiterhin in demokratischem Wert beleben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes beleben. Und dafür braucht es halt eben eine demokratische Grundbildung. Das heißt, mein Verständnis für Demokratie und mein Verständnis für respektvollen Umgang, was eben die Basis für Demokratie halt einfach bedeutet, ja, oder ist. Und wenn jemand sich dann natürlich an Grafiken, die wir damals festgelegt haben, um zum Beispiel Aufkleber oder Postkarten zu machen, das war so eine anfängliche Kampagne eben auch, Postkarten gibt es bis heute, dann mit anderen Motiven oder anderen Sachen drauf auch, aber und hält sich dann ganz konkret an einer Sache auf, und zwar einfach nur, dass da ein Satz eben steht und ein zorniges Doppeleinhorn abgebildet ist. Das waren ja ganz viel verschieden, um einfach aufzuzeigen, wie findet denn Hassrede überhaupt statt.
Ja,
und es gibt, du kannst es halt verwenden und sagen, hey, cool, da gibt es etwas Neues. Und du kannst aber auch einfach sagen, ja, das ist ja, die wollen jetzt quasi verbieten, dass man auch Wut rauslässt. Du kannst wütend sein, das ist wichtig, alle Gefühle sind erlaubt. Aber du musst gucken, wie du damit umgehst und wie du mit deiner Wut umgehst. Und du kannst halt nicht in einem Land, in dem du lebst, das für gewisse, in gewisser Weise auch für dich sorgt oder auf dich aufpasst, kannst du halt nicht hingehen und deiner Wut freien Lauf lassen und sie Leuten nicht nur um die Ohren, verbal um die Ohren schlagen, sondern auch so schlagen, dann machst du was gegen die Gemeinschaft. Mhm. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und darum geht's halt. Wir wollen einfach aufzeigen, wenn du darfst wütend sein und dann darfst du deine Wut auch rauslassen. Aber wenn du im gleichen Zug, wo du die Wut rauslässt, auch schon wieder direkt jemand beleidigst, bist du nicht besser als jeder andere Hater auch. Und darum geht's. Das wollen wir einfach vermitteln. Lass deine Wut raus, aber dann gibt's dafür andere Möglichkeiten, andere Kanäle, aber nicht an anderen Menschen.
Jetzt gucke ich noch einmal Richtung Instagram. Keine Fragen, ihr dürft gerne Fragen stellen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Fragen habt an Chris Becker.
Gerne.
Ihr beobachtet ja wahrscheinlich auch so aktuelle Diskussionen und ein ganz großes Ding in puncto so Social Media und Meinungsfreiheit ist natürlich die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Du hast gesagt, ihr seid nicht mehr auf Twitter, weil das einfach nicht eure Zielgruppe ist. Aber wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr auf Twitter? Also seht ihr, guckt euch das besorgt an, dass da auch da Meinungsfreiheit falsch verstanden wird? Seht ihr denn die Plattform eher dann jetzt im Niedergang, dass da sagt, ja, das ist aber auch nicht das, was die Leute wollen und die verabschieden sich jetzt und gehen woanders hin? Wie schätzt ihr diese aktuelle Situation ein?
Also ich kann da jetzt wirklich nur von mir sprechen, weil wir aufgrund dessen, dass wir auf Twitter nicht sind, so ja jetzt in unserer internen Austausch Gelegenheiten da nicht wirklich auf Twitter eingegangen sind, bin ich ganz ehrlich. Aber was soll ich dazu sagen? Ich bin da geteilter Meinung, weil ich nicht ganz weiß. Ich bin der Meinung, dass das ein oder andere Mal in Twitter, bevor Elon Musk das übernommen hat, auch Dinge zensiert wurden, die nicht hätten zensiert werden dürfen, weil ich der Meinung bin, wenn jemand da etwas postet und er nichts wirklich Gesetzeswidriges macht, dann darf er das da in irgendeiner Form tun. Nichtsdestotrotz, sobald ich jemand angreife, und das ist egal, ob das, und da bin ich dann auch, so sehr ich den einen oder anderen deutschen Journalisten schätze, von zu viel Satire glaube ich irgendwann nicht mehr, dass es nur Satire ist, dann ist es auch nur Hetzerei. Und da muss ich sagen, da hat sich das eine oder andere öffentlich-rechtliche Medium auch ein bisschen mit seinen Mitarbeitern oder Moderatoren zu weit aus dem Fenster gelehnt. beispielsweise jetzt Böhmermann, ja, egal, ja, ja. Auch wenn wir jetzt bei der Unionsstiftung sind, aber die Art und Weise, so FDP-Politiker auf eine Terroristenliste festzunageln, in Anführungszeichen, das finde ich ein bisschen arg. Das ist, hat nichts mehr mit Satire zu tun. Das ist Hetzerei. Und da finde ich, wenn sowas passiert, egal wo, sollten wirklich Behörden einschreiten. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn sowas dann auch gecancelt wird von Twitter oder so, finde ich das voll und ganz okay. Ich weiß es nicht genau, was Elon Musk vorhat.
Ja, also ich...
ganz ehrlich.
Ich sehe es auch ein bisschen differenziert. Also wir waren ja mit dem Doppel-Einhorn auf Twitter, waren damals auch in den Twitter-Trendcharts. Dann wurden ja auch die ein oder anderen Medien auf uns aufmerksam, haben über das Projekt berichtet.
Wurde auch zurückgehatet.
Genau. Okay. Ja. Wir haben auch zurückgehatet. Ich fand es aber auch erstaunlich, dass so ein renommierter Journalist dann sich nicht die Mühe gemacht hat, mal bei uns anzurufen. Ja. Also das war wirklich
bis heute krass, nicht.
Also krasse Erfahrung. Ich glaube, bei Twitter muss man ein bisschen abschichten. Also zum einen finde ich es gut, dass ein Unternehmer, der in Afrika geboren ist, so erfolgreich ist. Also das muss man ja auch mal sagen. Ja, das
stimmt.
Das genau. Zum anderen, glaube ich, räumt er jetzt einfach mal in dem Unternehmen auf. Also das ist, glaube ich, Twitter ist ein Unternehmen, wo in der Vergangenheit viel schiefgelaufen ist, wo es keine Strategie gab, wo man Geschäftsmodelle verpasst hat, wo man über Jahre irgendwie Verluste schreibt, und Musk, der macht da jetzt einfach mal ein Geschäftsmodell draus, und das wird schon mal per se irgendwie kritisch gesehen. Also ich glaube, das ist so das mit das größte Problem. Ansonsten muss man das einfach mal nüchtern diskutieren. Also ich bin jetzt selbst auf Twitter und habe jetzt halt irgendwie festgestellt, dass da jetzt irgendwie die Meinungsfreiheit eingeschränkt oder extrem ausgeweitet wurde oder da nur noch Hate Speech stattfindet. Ja, also ich glaube, muss man ein bisschen differenzierter betrachten.
Also wenn man es runterbricht, ist Elon Musk der neue Vermieter.
Ja, ja, genau.
Und wenn du dort, wenn du dort, und wenn der jetzt eben neue Regeln macht, dann kannst du sagen, na, oder brechen wir es noch weiter runter auf ein ganz seriöses Bild. Wenn du bei einer Bank bist und die ändert ihre AGBs und du bist damit nicht einverstanden, dann kann die Bank sagen, okay, dann kann ich dich nicht mehr weiter betreuen, und dann ist das Geschäftsverhältnis beendet.
Ja, genau.
Und genauso ist es auf Twitter auch. Ich glaube, dass dort viele Jahre sich Menschen auf die eine oder andere Weise ausgetobt haben, und weil sie dann ein blaues Häkchen hatten und dementsprechend irgendwie von wem auch immer oder was verifiziert wurden, ich habe keine Ahnung, wie dieses Verfahren stattfand, zu dem bis heute, aber die haben sich da ausgetobt, und wenn jetzt auf einmal ihr Playground von einem neuen Vermieter halt einfach neue Regeln bekommt und die ihnen nicht passen, weil sie sich nicht mehr so austoben können, wie sie das bisher gewohnt sind, und man vielleicht als Beispiel jetzt besseren Journalismus machen muss, ja, und zwar wieder so mal richtigen Journalismus, das heißt auch mal, ich muss nicht gleich jeder investigativ werden, aber einfach mal wieder nicht nur irgendwas irgendwo aufgreifen bei der dpa, sondern selbst mal recherchieren, selbst mal Gedanken machen. Dann
mit den Leuten telefonieren.
Auch, genau, mal wieder, ja genau, einfach die Arbeit machen. Und das, ich meine, ich sage das ganz bewusst so, Arbeit machen, sich Arbeit machen, zahlt sich aus, weil dadurch wird man erfolgreich. Das hat ja Elon Musk auch gemacht.
Ja.
Der hat ja auch das ein oder andere Mal ein schnelles, glückliches Händchen bewiesen, aber der macht Arbeit. Und der macht seine Arbeit. Und wenn du deine Arbeit machst, dann hast du damit Erfolg.
Jetzt haben wir noch das Thema Demokratie, vielleicht als letzter großer Punkt. Das ist ja auch was ihr fördern wollt. Ihr wollt Demokratie fördern, nicht nur gegen Hate Speech und für Meinungsfreiheit, sondern vor allen Dingen auch für Demokratie. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, wie kann denn Demokratie auf sozialen Netzwerken eigentlich funktionieren, oder wie funktioniert Demokratie dort? Ist das überhaupt demokratisch, was dort passiert? Einfach nur, weil alle ihre Meinung äußern können? Oder was heißt denn Demokratie auf Social Media? Was heißt das für euch?
Das ist eine ganz, ganz schwere Definition. Ich glaube, ne, wenn wir da wieder von Vermietern sprechen, wenn der Vermieter halt grundsätzlich sagt, mir ist egal, was ihr da macht, dann ist es Anarchie. Ja, dann tobt sich jeder aus und macht, was er will. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Das heißt, schlussendlich muss ich mit einer eigenen Einstellung schon mal hingehen und sagen, ich habe gewisse Werte. Und wissen, was ich will.
Ja.
Wissen, was ich nicht will. Und dann hast du schon mal das Ausschlussprinzip und dann weißt auf jeden Fall, in was für eine Richtung es gehen soll. Und dann legst du halt für dich natürlich auch fest, das ist ein eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle oder halt nicht. Ja? Und dann bleibst du dort oder bleibst eben nicht dort. Wir bleiben natürlich dort zum einen, weil wir uns dort wohlfühlen wollen, weil wir halt auch einfach sagen, jeden Schüler, den wir, egal ob im Social Media oder halt auch in der Schule, irgendwo kennenlernen und berühren in irgendeiner Form, selbst wenn es erst Jahre später passiert, dass er sagt, Mensch, damals Doppel-Einer und bah, war das Ding, halt mal, wie man so schön sagt, den Ball flach, ja, dann hat das funktioniert und dann war es das wert, dort zu sein, auch wenn man es vielleicht mit einer sehr rauen, sehr kühlen Umgebung manchmal zu tun hat. Ob Demokratie auf Social Media stattfindet, nein. Meiner Meinung nach ist es keine Demokratie, weil schlussendlich diktiert immer der, der ab- und anschalten kann, was schlussendlich auch die Sache ist. Das heißt, es ist eine Diktatur. Und zwar die Diktatur von theoretisch einem Elon Musk oder von, keine Ahnung, Mark Zuckerberg oder sonst wem oder irgendwelchen Aktionären. Und wenn da irgendwelche großen, fetten Shareholder sind, die halt einfach sagen, da haben wir keine Lust dazu, du drehst ihm den Saft ab oder wir ziehen unsere Werbemittel zurück. Ja, und dann passiert da vielleicht was. Ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil wir versuchen erstmal im Kleinen zu denken. Wir versuchen mit den Schulbesuchen im Saarland, aber bekanntlicherweise entsteht ja Großes im Kleinen. Also das heißt, von dort heraus dann eben in Social Media, dort sind wir natürlich im deutschsprachigen Raum sichtbar. Für den, der das irgendwie eben halt auch möchte, sind wir erreichbar jederzeit. Und es gibt natürlich ähnliche, nee, andere Projekte, sage ich mal, die Ähnliches machen. Und teilweise auch in Österreich. Also auch da könnten wir uns vernetzen. Das heißt, wenn uns jemand im Dachraum irgendwie sieht, aber ist jetzt mal ganz konkret in Österreich an der Schule und hat da ein Problem, hätten wir aber eben auch Kontakte, wo wir wissen, da könnten wir ihn zum Beispiel hinvermitteln oder sowas in der Richtung. Aber Demokratie findet, glaube ich, immer nur dann dort statt, wenn die Gemeinschaft, die sich dort aufhält, auch bereit ist, Demokratie zu leben und eben halt auch jeder.
Ja,
das ist, glaube ich.
Das klingt natürlich jetzt eher negativ, wenn man sich da Social Media Plattform betrachtet. Aber Michael, wir von der Union Stiftung, wir machen ja auch relativ viel auf Social Media, also jetzt gerade hier Insta Live zum Beispiel. Wir sind auch auf vielen, vielen Plattformen vertreten. Und wir beobachten auch, was Politiker im Saarland zum Beispiel auf Social Media macht. Genau. Warum sind die sozialen Netzwerke trotzdem wichtig für unsere Demokratie?
Also ich würde sagen, Demokratie lebt ja auch davon, dass man mit den Wählerinnen und Wählern kommuniziert, dass man Projekte darstellt, dass man sein Wahlprogramm darstellt, um halt auch einfach Akzeptanz zu schaffen. Also ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich habe irgendwie die Gemeinde Tola, wo ich herkomme, da wird jetzt ein Projekt geplant und ja, sagen wir mal, ein Hotelneubau. Und dann kann ich das irgendwie als Gemeinde schon mal vorab kommunizieren und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, um da einfach Bewusstsein zu schaffen. Und ja, man fährt da nicht morgens vorbei und wundert sich, warum da ist da eine Baustelle. Und so schaffe ich natürlich auch Bindung, Akzeptanz für die lokale Politik. Unser Bürgermeister macht das sehr, sehr gut. Der hat jetzt so eine Kolumne gegründet, drüber geschwätzt. Also ja, cool. wo er einfach mal Dinge erklärt, wie läuft das mit den Baugebieten. Das ist halt ein Riesenthema bei uns, dass es zu wenig Baustellen gibt und jeder sagt, wir müssen mal ein Baugebiet erschließen und warum das jetzt gar nicht so einfach ist. Das hat er einfach mal in so einem One-Pager erklärt. Er teilt das auf Social Media und das kommt halt auch einfach sehr, sehr gut an, weil ich halt über die klassischen Medien, also ich sage jetzt mal Tageszeitung, Radio oder auch die Webseite der Gemeinde, nicht jeden erreiche oder auch unser örtliches Nachrichtenblatt. Und von daher ist das meiner Meinung nach extrem wichtig.
Man muss dazu sagen, dass die klassischen Medien, die haben eine unfassbare Streuung. Ja. Klar, wenn jemand die Tageszeitung abonniert hat, kommt es bei ihm an, aber nicht mehr jeder hat sie abonniert, teilweise nur elektronisch oder nur ein Teil, weil man da Teile auch nur abonnieren kann. Wie willst du als Bürgermeister von einer Kleingemeinde,
darf ich das sagen? Ja, klar, das ist eine kleine Gemeinde.
Halt alle Radiosender, aber für eine Thematik wirklich so anspitzen, dass die dann auch wirklich am Start sind. Komm, ja, wir kommen zum Interview und wir helfen bei der Aufklärung. Ja. Das wird nicht schaffen, weil nicht jeder hört jetzt den einen Sender, den du vielleicht, wo du vielleicht Connections hast, also brauchst du alle und dass es wieder flächendeckend wird. Und ich glaube, da ist halt Social Media einfach, es ist direkt auf dem Smartphone in der Hosentasche von den Leuten, von den Kids. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass jeder Bürgermeister, der da draußen sagt, ich mache mein Wahlprogramm vielleicht in Zukunft nicht nur für meine Wähler, sondern auch für meine zukünftigen Wähler und entsprechend auf ihre Themen eingeht, der die Jugend mit einbezieht. Warum passiert gerade bei der Jugend sehr viel Schnelllebigkeit und auch Hate Speech? Warum? Weil die sich nimmer gesehen fühlen, nicht ernst genommen fühlen. Das fängt mit dem Adultismus an, den wir schon im Kindergarten haben. Bist du noch zu jung? Bist du noch zu klein? Es geht in der Schule weiter. Dass du nach einem Berufswunsch gefragt wirst, dann sagst du, ich möchte mal Pilot werden. Ah, das ist nichts für dich, weil aufgrund von deinem so und so Dings haben wir das. Oder du bekommst Zeugnisnoten, die sagen was über deine Mathematik- oder Zahlenfähigkeitskenntnis zu diesem Zeitpunkt was aus. Und dass du aber vielleicht ein großartiger Grafiker wärst, kriegst aber keine Anstellung, weil deine Mathe-Note eine 5 war oder keine Versetzung oder kein Abi. Oder wärst ein großartiger Arzt, aber die Mathe-Note hält dich davon ab. Das sind solche Dinge. Und da werden wir immer in so einen Rahmen gepresst. Und das sucht sich halt Platz, weil wenn Leben breitet sich aus, Leben ist was, was Platz braucht, was Raum braucht, und wenn der Raum zu eng ist, dann platzt es irgendwann. Mhm. Und dann platzen irgendwelche Rahmen, die geschaffen werden von unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn Politiker heute sagen, ich nehme das, was die Jugend will, ernst, und damit meine ich nicht Leute, die sich an Straßen festkleben, weil das ist für mich kein Protest, das ist auch kein sinnvoller Protest, sondern da gäbe es andere, meiner Meinung nach, andere Möglichkeiten, aber
das ist auch ein Thema, das wir nochmal irgendwann
naja, das, besprechen können. Man muss protestieren, genau wie Wut. Ja, ja. Wut, ja? Protest, das muss raus, weil wenn du da, entweder erstickst du dran,
ja,
oder irgendwann platzt so aus dir heraus, dass jemand anderes dran erstickt, und das ist halt wieder das unser Thema, ne?
Ja.
Also von daher, ich glaube, das Social Media ist halt einfach inzwischen gar nicht mehr wegzudenken für gar niemand.
Ja.
Und ich glaube, wenn da die Politik das ein bisschen aufgreift, und das ist gut, dass ihr das macht, das ist mega, auch Podcast. Ja, ich bin ein Podcast-Fan, weil ich einfach, wenn ich alles lesen müsste, was ich hören kann, das schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Und so kann ich 5 Minuten zwischen zu Hause und Arbeit was hören, auch wenn es dann ein bisschen unterstückelt ist, aber es ist großartig. Und das sind halt eben die neuen Medien, und man kann sie selbst machen.
Das ist das Gute.
Das ist das Gute. Genau. Du brauchst keinen Verlag mehr, der dir wohlgesonnen ist.
Ja.
Ja.
Nee, es gibt da auch coole Entwicklungen. Also bei uns in der Gemeinde gibt es einen Ortsteil, der nennt sich Telai. Ich komme ja aus Hasborn, also es sind auch so ein bisschen Rivalität. Mhm. Und da gibt es echt was Cooles, und zwar den Telai Schellemann. Der hat einen Podcast nur für Telai gemacht, und der bringt da Telaier Themen. Das finde ich absolut großartig. Also war jetzt ein Riesenthema. Supermarkt hat geschlossen, weil wir natürlich in Hasborn den cooleren haben. Und, genau, nee, Quatsch, Spaß beiseite.
Dieser Podcast ist gesponsert bei Hasborn. Ja.
Genau, aber das war ein Thema, das hat die Menschen beschäftigt, also auch zu Recht. Und der hat das dann in diesem Podcast aufbereitet, hat den Bürgermeister eingeladen, Ortsvorsteher, oder hat vor kurzem hat er mal die Opposition im Ortsrat eingeladen. Also das fand ich wirklich cool, weil also das...
Jedem eine Stimme geben.
Genau, jeder hat großartig. Eine Stimme, ist wichtig für die Demokratie, man nimmt das mal wahr. Also das ist für mich auch ein Beispiel, dass man so als Bürger einfach auch ein tolles Medium ins Leben rufen kann. Und ich hoffe, dass das Nachahmer findet. Und vielleicht ist ja unser Briefing dann auch so ein bisschen Inspirationsquelle für den einen oder anderen Dingens umzusetzen.
Auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Message, die ich, glaube ich, gerne mit rausgeben würde. Jeden. Ich glaube halt einfach, dass es super wichtig ist, wenn du dein Talent kennst und das vielleicht in der Schule mal nicht erkannt wurde, dann geh dem Talent nach.
Ja.
Und folge diesem Talent, weil dieses Talent wird dich erfolgreich machen. Und ich rede es, wenn ich Erfolg sage, nicht davon, dass du eine Villa mit 3 Tennisplätzen und 15 Schlafzimmern und 3 Bädern oder so hast, sondern dass es sich hier drin von morgens bis abends, und zwar jeden Tag, geil anfühlt und du sagst, yeah, geil, oder gar nicht schlafen willst, weil du, oh, der Tag, was, der ist schon zu Ende, ich möchte weitermachen. Genau darum geht's. Und es geht am Schluss darum, glücklich zu sein. Mhm. Und das ist übrigens halt auch so ein Ding, wo wir oder wo ich noch unfassbar Entwicklungspotenzial sehe für das Doppel-Einhorn oder für solche Projekte generell. Glückliche Menschen haten nicht. Zufriedene Menschen haten nicht. Die haben kein Bedürfnis danach, weil sie in Balance sind, weil ihr Leben in Balance ist. Und wenn wir es schaffen, unserer Jugend zu zeigen, wie sie glücklich wird, schaffen wir automatisch Kriege ab. Das ist einfach so. Dann schaffen wir ab, dass gehatet wird, dass sich Leute über andere auslassen, zumindest auf eine Weise, die respektlos ist. Mhm. Und da denke ich halt einfach, also da spielen aber viele andere Themen mit rein, dass in der Schule zu wenig Sport und musische Fächer, Musik, Malen, Werken, das findet alles nicht mehr statt. Stattdessen gibt es mehr Mathe und Sprachen soll ich.
Du bist kein Mathe-Fan, oder?
Nee, na Quatsch. Abgesehen davon, ja, aber nein, es ist ein Paradebeispiel.
Du auch.
Paradebeispiel.
Ich auch nicht. Nee, Mathe war
aber was mich beispielsweise als zugezogener, ich bin ja eigentlich Pfälzer, ne, gewesen.
Man hört es gar nicht. Ja.
ich hab hier speziell im Saarland eine unfassbare Akzeptanz gegenüber verschiedenen Sprachen gesehen, weil einfach die Grenznähe zu Frankreich, zu Luxemburg, das ist, man hat verschiedene Kulturen, die da aufeinander prallen. Und klar gibt es den einen, der sich drüber aufregt, dass die Franzosen jetzt rüberkommen, nach Saarbrücken einkaufen und umgekehrt gehen aber gern seinen frischen Fisch in Frankreich einkaufen, weil es den dort halt einfach besser gibt als bei uns.
Ja.
Und so bereichert sich das Ganze. Ja. Und diese Melange am Schluss, die dabei rauskommt, das ist das Tolle, weil dadurch entsteht ganz viel Neues. Und das ist, glaube ich, auch die Einzigartigkeit, die das Saarland hat. Ich habe als Musiker, der ich vorher war, das Glück gehabt, viel rumzukommen. Ich habe, glaube ich, alle Bundesländer in Deutschland mehrfach bereist und bespielt und habe dort auch immer wieder natürlich die Leute und die kennengelernt. Aber ich habe niemals wie im Saarland Menschen erlebt, die sehr offen und so, ne, komm, ich habe noch ein paar Dachlatte, du hast noch ein paar Ziegel, mach mal zwei Dächer draus. Mhm. Geil! Geil! Oder irgendjemand kennt, ich bin hierher gekommen und erst brauchst du noch, ja, ich kenne jemanden, Anruf. Drei Tage später stand jemand, der kannte den, der angerufen hat, gar nicht. Aber der kannte jemand, der kannte jemand, der kannte jemand. Geil! Unfassbar!
Sehr gut,
was ein Ding!
Also das war ein flammendes Plädoyer für das Saarland.
Nein, absolut. Also ich, wirklich Wahlheimer. aber ganz wichtig, genau so funktioniert aber eigentlich Demokratie.
Ja, absolut. Also, das Saarland
nochmal, ist urdemokratisch. Deswegen sage ich, es ging nicht um irgendwelche Lobeshymnen. Natürlich auch. Ich muss den Sprachtest muss ich noch bestehen. Nein, aber es geht darum, einfach, das ist Demokratie. Wenn man sich, wenn man aufeinander zugeht, wenn man bereit ist, selbst wenn man unterschiedliche Herkunft hat, unterschiedliche, was weiß ich, aber wenn du dich zusammentust und dann dich arrangierst, das ist Demokratie. Das ist eigentlich voll leicht.
Ein perfektes Abschlusswort. Chris, vielen, vielen Dank, dass du uns das Projekt Doppel-Einhorn heute vorgestellt hast. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die zugeschaut haben. Wer es verpasst hat, jetzt live bei Instagram, kann sich das Ganze natürlich auch als Podcast anhören. Und Chris, vielleicht noch am Schluss, wo findet man das Doppel-Einhorn denn überall?
Wo kann man
euch folgen?
Ja, man findet uns auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und einfach immer @Doppel-Einhorn.
Also, folgt dem Doppel-Einhorn, wenn ihr selbst mal Opfer von Mobbing werdet, von Hate Speech. Einfach mal Hashtag Doppel-Einhorn in den Kommentar drunter setzen und dann kommt das Doppel-Einhorn angeflogen und hilft euch. Finde ich eine super coole Idee. Auch dir, Michael, danke, dass du das damals mit initiiert hast. Wie siehst du es jetzt? Also bist du stolz darauf, dass es sich so weiterentwickelt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also bin froh, dass das Doppel-Einhorn weiterhin aktiv ist und gegen Hass und Hetze und für Demokratie sich einsetzt.
Genau, und wenn ihr den Podcast jetzt hört, alles zum Doppel-Einhorn findet ihr auch in unseren Shownotes. Schaut da rein, folgt dem Doppel-Einhorn. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Und,
sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wir auf Instagram sehen uns bestimmt bald wieder. Und wer den Podcast hört, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.